was ich ganz wichtig finde, auch auf der methodischen Umsetzungsseite, sich zeitliche Ziele zu setzen. Ich glaube, dass dieses viele Zerreden auch oftmals etwas damit zu tun hat, dass man so denkt immer, man hat beliebig Zeit. Es stehen aber in Wahrheit extrem große Aufgaben vor uns. Und wir merken es jetzt alle wirtschaftlich, ein neuer Aufschwung kommt nicht von alleine.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Professor Jörn Walter. Er prägte Hamburgs Stadtbild maßgeblich zwei Amtszeiten, das heißt 18 Jahre lang. In der Zeit von 1999 bis 2017 war er Oberbaudirektor von Hamburg. Große städtebauliche Projekte wie zum Beispiel die Hafencity inklusive Elbphilharmonie, den Sprung über die Elbe und die internationale Bauausstellung in Wilhelmsburg hat er in seiner Amtszeit angestoßen und planerisch geprägt. Sein Interesse an den zukunftsweisenden Themen waren immer geprägt mit seiner Freude am Wirken, aber auch mit Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft, die er auch brauchte. Jörn Walter hat städtebauliche Entwicklungen angeregt, die das Gesicht Hamburgs veränderten und ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht haben. All dies macht den gebürtigen Bremer zu einer Leitfigur der Stadtentwicklung Hamburgs. Olaf Scholz sagte in seiner Amtabschiedsrede über ihn: Jörn Walter hat großartig gearbeitet. Dank ihm gehört unsere Stadt heute zu den Top-Adressen der modernen urbanen Architektur. Hamburg hat sich verändert und ist zugleich unverändert eine sehr schöne Stadt. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Herr Walter.
Ja, ich freue mich auch, Frau de Buhr.
Ja, um mal direkt bei dem Zitat von Herrn Scholz zu bleiben. Was hat sich in Ihren Augen seit Ihrer Amtszeit in Hamburg am rasantesten verändert und was waren für Sie persönlich die größten Erfolge Ihres Wirkens?
Ja, es ist natürlich ein weites Feld, aber es gibt natürlich ganz sichtbare, Sie hatten das ja schon erwähnt, wie natürlich die Hafencity, das ist vielleicht das, was als geschlossenes Gebiet natürlich auch allen irgendwie im Kopf ist. Aber es gehören eben auch viele andere Dinge dazu, zu den Großprojekten sicherlich auch der Sprung über die Elbe. Auf den bin ich besonders stolz, weil das nicht so ganz einfach war zu installieren. Daneben natürlich eine Reihe von kleineren Projekten, ob das jetzt Altona ist, ob das das Pergolenviertel ist, ob das Jenfeld ist und viele, viele andere mehr. Dann gibt es natürlich auch in einer Stadt immer sehr viele Einzelentwicklungen, die jetzt nicht ganz so ins Auge fallen, aber die da in der Summe im Laufe der Zeit eben das Bild der Stadt schon verändern. Da könnte man über die Innenstadt viel reden, da könnte man aber auch natürlich über viele, viele andere Bezirke in Hamburg reden.
Ja, eigentlich alles Wichtige in der Stadt und alles Eindrückliche in der Stadt trägt irgendwie auch Ihre Handschrift. Ich las in einem Artikel aus Ihrer Amtszeit über Sie, Jörn Walter polarisierte, erweckte das Interesse an Gestaltungsfragen und riss mit. Viele Bürgerinnen machten an seiner Person die erkennbaren Veränderungen im Stadtbild fest. Immer mehr Glas und Stahl statt Backstein und Ornament. Als Oberbaudirektor war er von der Sorte Großstädter, die man eher in Berlin oder London vermutet, als im damals liebsten visionsfreien Hamburg. Was sagen Sie dazu? Haben Sie durch Ihre Arbeit unsere Stadt in die erste Liga katapultiert?
Ja, jetzt erste Liga ist natürlich immer so eine Frage, gemessen an was?
An die anderen Großen. Ne?
Was ich schon glaube, ist so summa summarum, dass Hamburg sicherlich in den Jahren, ja, hatte auch eine gute Entwicklung in dieser Zeit, also eine sehr dynamische Entwicklung und hat sicherlich auch viele, zumindest mal im nationalen Rahmen, Diskussionen geprägt. Da spielten diese Großprojekte natürlich eine Rolle, da spielte aber eben auch eine sehr große Rolle, dass in Fragen des Wohnungsbaus und vieler anderer Themen Hamburg da schon vorangeschritten ist, mit neuen Ideen aufgetreten ist, die mittlerweile Usus sind in der Republik, aber das zu Beginn nicht waren, aber eben auch das Thema gemischte Stadt und anderes mehr, was mit der Hafencity und mit anderen Projekten realisiert wurde, war eben sehr wichtig, nicht zuletzt eben auch so Themen, wie geht man eigentlich mit Gebieten um, die nicht gerade so im Fokus der Stadt sind und eher mit Schwierigkeiten sozialer und sonstiger Art zu tun haben. Und da spielte Wilhelmsburg sicherlich auch eine sehr große Rolle und hat da natürlich die Diskussionen auch sehr stark mitbestimmt, die dann in der Republik geführt wurden. Und zumindest finde ich eines, das kann man sagen, insgesamt in die 90er Jahre waren ja sehr von Berlin geprägt, der ein oder andere wird sich da noch erinnern, aber ich glaube die Nuller und Zehner Jahre waren dann sehr stark von Hamburg in der deutschen Diskussion bewegt.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist gut, also wirklich erste Liga dann. Ja, Sie waren ja bis 2017 ein sehr viel beschäftigter Mann in der Stadtentwicklungsbehörde mit einem Terminkalender, der schon monatelang ausgebucht war. Feierabend, das Wort kannten Sie kaum. Sie waren fast jeden Abend auf einem Podium in Hamburg oder auch bundesweit zu sehen und zu finden. Wie sieht der Ruhestand eines ehemaligen Oberbaudirektors aus?
Der gestaltet sich deutlich angenehm, kann ich sagen, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge hat. Nun bin ich nicht ganz ohne Aktivitäten. Ich bin ein bisschen intensiver in der Lehre tätig, halte immer noch viele Vorträge, nicht so sehr in Hamburg, aber in vielen anderen Städten, bin in Juries tätig und habe da immer noch ganz gut zu tun. Aber es ist eben lange nicht mehr so stressig, wie das vorher war. Und insoweit genieße ich das sehr, auch nochmal andere Dinge etwas pflegen zu können, für die ich weniger Zeit hatte einfach.
Ja, Sie können sich jetzt auch Ihre Themen aussuchen, ne?
Ich kann mir das ein bisschen aussuchen. Auch das ist ein Privileg. Man muss nicht mehr alles das machen, was von anderer Seite einem nahegebracht wird. Also auch das gehört mir zu den Vorteilen, die die Situation jetzt mit sich bringt.
Ja, das stimmt. Sie sagten als Oberbaudirektor in Ihrer damaligen Funktion, es gibt ständig neue Themen, mit denen eine Stadt konfrontiert ist. Als ich hier, also in Klammern, in Hamburg anfing, hatte Hamburg eher eine stagnierende Phase. Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum verlangten zwar auch nach neuen Flächen, aber im Vordergrund stand die Erneuerung der Infrastruktur und die öffentlichen Räume, um damit die Stadt attraktiver zu machen. Ist Ihnen das in Ihrer Amtszeit eigentlich gelungen? Hatten Sie bestimmte Vorbilder oder Beraterinnen bei dieser Idee, was jetzt Hamburg zu erledigen hat, sozusagen?
Ja, also ich würde das jetzt nicht nur auf die öffentlichen Räume, ist auch ein Thema gewesen, beschränken, aber richtig ist erstmal im Kern, Hamburg war damals auch in einer eher stagnativen Phase, das hatten Sie erwähnt. Das ist im Moment vielleicht auch wieder ein bisschen so, deswegen spielt das auch für die heutige Interpretation, glaube ich, und Lösung auch eine gewisse Rolle. Und es ist klar, in solchen Zeiten muss man sich ein bisschen konzentrieren auf die Bestandsentwicklung. Das umfasst jetzt nicht nur die öffentlichen Räume, sondern eben auch das Wohnen, natürlich auch diejenigen, die überhaupt in der Stadt in solchen Phasen aktiv sind, die man befördern muss. Es braucht aber auch in solchen Phasen Vorbereitung auf das Wiederkommende. Wenn Sie länger im Geschäft sind, wissen Sie natürlich auch, es gibt diese Auf und Abs, das hat mit der Konjunkturentwicklung und vielen anderen Fragen zu tun, die Sie kaum beeinflussen können, aber es kommt dann eben nach einer Stagnationsphase häufig auch wieder eine Wachstumsphase. Die Zeit der Stagnation ist eine Zeit, in der man sich sehr darauf konzentrieren muss, die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Die muss man mit Inhalten füllen und das machte sich in Hamburg natürlich zu meiner Zeit damals etwas mehr fest an den Projekten wie Hafen City. Die gab es ja noch nicht schlichtweg, außer einen Plan. Es gab aber noch kein Haus damals. Die machten sich natürlich auch an solchen Projekten wie der Olympiaplanung und anderen Dingen. Also ich will damit sagen, es braucht auch neue Visionen in solchen Zeiten, die dann die Vorbereitung eigentlich sind für eine Phase, in der das Wachstum wieder stärker ist und wo es dann eben in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, was auch jetzt wieder ansteht, das vorzubereiten und sich darauf einzustellen. Und da gibt es jetzt aktuell natürlich große Zeitfragen, die auch dringend einer Lösung bedürfen. Das ist nicht nur der Klimawandel, das ist der bezahlbare Wohnraum als ein ganz wichtiges Thema, aber auch Mobilitäts- und Energiewende. Und das zusammenzudenken, das ist, glaube ich, das, was jetzt in den neuen Gebieten, die Hamburg im Augenblick diskutiert, sich verbinden muss.
Genau, das war damals in dieser Stagnationsphase, war der bezahlbare Wohnraum jetzt nicht aktuell das Thema, aber trotzdem war es ein Thema. Wir haben jetzt 25 Jahre später und das Thema ist wieder da. Also es ist genau so, wie Sie es gesagt haben, das sind Wellenbewegungen. Die Ursachen für die Wellen sind vielleicht andere. Also damals kein großer Zuzugsdrang nach Hamburg. Jetzt sind es eher die Baukosten, die dazu führen, dass der Wohnungsbau nicht in der Geschwindigkeit vorankommt, wie man es eigentlich bräuchte. Ne? Welche Wege sehen Sie eigentlich aus der aktuellen Wohnungsbaukrise?
Ja, also das ist natürlich ein weites Feld und da haben sich ja nur noch viele Kompetente schon zu geäußert. Ich will nur für Hamburg sagen, nach wie vor ist Hamburg da im Vergleich zu vielen anderen Städten in der Republik sehr engagiert und trifft auch Maßnahmen, die nicht alle so in der Republik treffen. Also wenn man etwa jetzt mal als Beispiel daran denkt, dass Baden-Württemberg sich aus der sozialen Wohnungsbauförderung fast gänzlich zurückgezogen hat, kann man wieder froh sein, dass man in Hamburg ist, wo auch was die Zinspolitik anbetrifft und vieles andere mehr, man eine Reihe von Entlastungen geschaffen hat, die auch mit den aktuellen Problemen eben zu tun haben. Es gibt natürlich überlagernde Dinge, die kann man nicht ganz so einfach lösen. Die Baukostenthematik hatten Sie angesprochen, das ist so ein Thema. Aber auch da bin ich zuversichtlich, nachdem ich so in meinem Leben einige Krisen so mitgemacht habe, dieser Art, Wir werden jetzt auch wieder im nächsten Jahr, denke ich, in eine Phase hineingeraten. Und im Moment zeichnet sich das ja auch schon bei einigen Ausschreibungen an, wo auch die Baukosten wieder sinken. Also man muss jetzt, wenn nicht ganz große globale Ereignisse das jetzt verhindern und nochmal wieder andere Verhältnisse schaffen, unruhig sein, dass es nicht wieder Zeiten gibt, in denen das auch wieder besser wird. Und das jetzt vorzubereiten ist wichtig. Die Unternehmen müssen das vorbereiten, die Stadt muss das vorbereiten, die Genossenschaften sind da sehr stark gefragt, aber auch natürlich die sonstigen städtischen Unternehmen wie die Saga, sich in der Wohnungsbaufrage neu zu orientieren. Wir müssen aber eben auch jetzt verbinden den neuen Wohnungsbau mit den aktuellen Themen, die mit Klima und Energie und Verkehr zusammenhängen. Da braucht es auch einen neuen Angang jetzt in der nächsten Phase.
Genau, also das ist nämlich mein zweites Thema. Wir haben neben der Wohnungsbaukrise ja auch noch andere Herausforderungen, die wir im Kontext der Stadtentwicklung überlegen müssen. Und zwar sind es so verschiedene Anpassungsstrategien, die wir ja auch immer mitdenken. Das ist einmal das Thema Klimawandel, die Klimafolgeanpassung, die wir in den Quartieren und auch in der Stadt überlegen müssen, aber auch zum Beispiel die Auswirkungen der Corona-Pandemie, vielleicht kommen auch noch andere Pandemien, die man schon vorausschauend mitdenken müssen. Also das hat ja dazu geführt, dass verstärktes Arbeiten im Homeoffice stattfindet. Das wiederum hat Auswirkungen auf Wohnungsgrundrisse. Das Mobilitätsverhalten verändert sich. Die Nahversorgung hat eine andere Bedeutung gewonnen und insbesondere auch die Qualität der öffentlichen Räume ist nochmal in den Fokus gekommen. Sind eigentlich unsere Städte, die ja schon sich auf dem Weg der Veränderung gemacht haben, schon weit genug oder sehen Sie noch mehr Potenzial, sich anzupassen?
Ja, also vom Grundsatz her ist, was die Ziele anbetrifft, glaube ich, da vieles schon auf dem richtigen Wege und ist auch relativ einvernehmlich eigentlich unter den Parteien. Die Frage, wie schnell man es umsetzt, die Frage, mit welchen Mitteln man das umsetzt, darüber gibt es eher Diskussionen und das macht es manchmal etwas schwierig. Und um es jetzt mal so etwas präziser zu machen, diese Mobilitätsfragen zum Beispiel, wir müssen natürlich auch gucken da, was können wir in gewissen Zeiträumen überhaupt finanzieren, was wird auch noch wirksam, das halte ich zunehmend für ein wichtigeres Kriterium, bei den Maßnahmen auch zu prüfen, werden sie eigentlich in den nächsten 25 Jahren noch wirksam, denn das ist dann 2050, das ist die Zielgröße und da muss man bei einigen Projekten eben auch überlegen, sind die jetzt in dieser Zeit eigentlich aktuell oder ist das vielleicht dann doch eher ein Projekt für die nächste Generation? Und wir haben natürlich auch Zeit verloren bei vielen größeren Entscheidungen. Ich habe das sehr bedauert in meiner Zeit, dass zum Beispiel die Frage der Wärmeversorgung, Hamburg hat ja ein hervorragendes Fernwärmenetz und es werden unglaublich viele Haushalte damit versorgt. Der weitere Ausbau ist ganz dringlich, genauso wie der weitere Ausbau von Nahwärmenetzen. Aber auch das ist eben lange nicht so schnell vorangekommen, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt gibt es allerdings die entsprechenden Maßnahmen. Sie sind jetzt auch in der Umsetzung. Man kann jetzt endlich mal hoffen, dass Wedel auch abgestellt wird und so weiter und so fort. Also da ist jetzt vieles auf dem richtigen Weg. Aber es ist natürlich und bleibt auch noch unendlich viel zu tun. Und da gehören im Verkehr eben auch viele kleine Maßnahmen dazu. Man wird nicht von heute auf morgen die gesamte Stadt mit Fahrradwegen ausstatten. Also wenn ich nur an das Velorouten-Netz denke, wir investieren da zwar viel, es wird auch spürbar besser. Aber man muss eben auch überlegen, gibt es einfache Maßnahmen? Kann man so ein Thema, was auf relativ gute Akzeptanz in der Bevölkerung stößt, wie Fahrradstraßen, nicht doch ein bisschen mehr ausbauen, was ja nicht immer bedeutet, dass das Auto eben gleich verdrängt wird, sondern man kann eben noch fahren, aber eben etwas langsamer. Also es gibt da viele Themenbereiche, die man angehen muss. Auch bei der Begrünung der Stadt gibt es natürlich endlos viele Flächen und da muss man auch nicht immer auf die Innenstadt gucken in Hamburg, sondern vor allen Dingen in den Bezirken gibt es sehr viele in den Rändern der Stadt, die Ausfallstraßen, wo man sehr viel machen kann, auch in den Gewerbegebieten mit Grün, was gar nicht so viel kostet. Und ich glaube, darüber nachzudenken, was ist eigentlich auch in den nächsten Jahren unter Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich den Bundeshaushalt teilweise auch in eine etwas andere Richtung lenken werden vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen. Was können wir mit relativ kostengünstigen Maßnahmen in kurzer Zeit erreichen? Ja, und da gibt es natürlich auch Dinge, wir sind gescheitert. Ich gucke mir jetzt mal an, das kennen Sie auch noch ganz gut, die Wilhelmsburger Reichstraße. Wenn ich mir diese Lärmschutzwände da jetzt angucke und sehe da kein Grün, in den damaligen Bildern der Deges waren da noch immer schöne grüne Wände. Ich sehe keine einzige Kletterpflanze und ich weiß nun bei einem Projekt, was deutlich im dreistelligen Millionenbereich liegt, dass die Kletterpflanze nicht der Kostenfaktor ist, um das auch erträglich für die Stadt zu machen. Also das sind so Dinge, da kann man natürlich sich noch vieles wünschen und auch noch manches verbessern.
Wenn ich das mal zusammenfasse, sind Sie doch recht hoffnungsfroh, indem Sie sagen, lieber die kleinen, einfachen Maßnahmen umzusetzen und dann parallel vielleicht noch die etwas schweren. Ich bin ja auch schon sehr lange im Geschäft und mich nervt das manchmal, dass das immer alles so lange dauert, dass das so kompliziert ist, dass das so komplex ist. Mir fehlt manchmal so die Geschwindigkeit in den Anpassungsstrategien, also gerade wenn es darum geht, Innovationen beizubehalten, innovativ zu denken, Qualitäten zu sichern über so lange Zeiträume, ist man immer nur damit beschäftigt, also diese Regelwerke abzuwenden, damit irgendwie Innovation wieder stattfinden oder weiter stattfinden kann. Also vielleicht müsste ich meine eigene Haltung mal so ein bisschen überdenken und die kleineren Schritte auch als Erfolg ansehen.
Also ich persönlich glaube, man braucht beides. Also man braucht die großen Schritte und großen Maßnahmen. Die werden dann auch wirksam. Auch eine Hafen City entsteht nicht am ersten Tage, sondern hat mittlerweile 25 Jahre gebraucht und wird am Ende der Reise 30 Jahre brauchen, bis sie fertig ist. Das sind schon lange Perioden und wenn wir über den Sprung über die Elbe reden, dann reden wir vielleicht sogar über noch längere Perioden, bis das, was mal ursprünglich als Zielbild da war, wirklich realisiert ist. Das ist aber wichtig, so eine Zielorientierung zu haben. Deswegen bin ich auch ein großer Anhänger auch von größeren Projekten und so weiter, aber auch von übergeordneten Strategien, die man verfolgen will. Das gilt auch für die jetzt groß anlaufenden Maßnahmen, die in Vorbereitung sind, ob das jetzt der Grasbrook ist, ob das Oberwilwerder oder viele, viele andere große Projekte sind, die die Stadt noch vorhat. Also die braucht man schon auch. Man muss aber gucken vor dem Hintergrund der Zeitschiene oder muss wissen, die gehen nicht ganz so schnell, die ganz großen Projekte, weil sie gerade in der Vorbereitung mit vielen Belastungen, was Verfahren anbetrifft, Einwendungsmöglichkeiten und so weiter, natürlich belastet sind. Und da muss man eben schauen, was kann man eben möglichst schnell machen. Und da bin ich der Meinung, muss man eben ein bisschen hingucken, was geht eben an kleineren Maßnahmen. Und da bedarf es natürlich auch bei den Entscheidungsträgern, ob sie jetzt in der Politik, in der Verwaltung oder bei den Unternehmen sitzen, einer gewissen Souveränität, auch die Gesetze und Vorschriften und alles das, was wir da so haben und beachten müssen, im Hinblick auf die Ziele auch richtig zu interpretieren. Und da weiß ich nun natürlich auch aus meiner Praxis, du kannst alles verhindern, wenn du diese Gesetze wortwörtlich in einem bestimmten Sinne interpretierst. Du kannst aber eben auch sehr viel ermöglichen, wenn du sie ein bisschen zurückführst auf das eigentliche Ziel, das sie mal ursprünglich hatten. Und ich glaube, daran fehlt es oft an dieser Souveränität, auch in der Verwaltung, kann ich ganz offen sagen. Dann, wenn auch Probleme auftreten, das nicht nur als Hinderungsgründe zu sehen, sondern einfach schlichtweg nach Lösungen zu gucken. Ja, und ja, da gibt's kleine und große Geschichten. Und bei vielen Kleinen geht das relativ schnell, wenn einfach einer mal sagt, das können wir so machen und wir machen das und mal eine Absprache trifft mit ein paar Leuten, die da dabei sind. Bei größeren Projekten muss man manchmal eben auch komplizierte Probleme lösen. Ich will nur mal erinnern, bei der Hafen City hatten wir das Problem mit dem Hafen gegenüber. Eigentlich ist da keine Wohnung zulässig, wenn Sie das Recht wortwörtlich interpretieren. Und wir haben dann aber eine technische Lösung gefunden, mit dem Hafen City Fenster und anderen das doch zu ermöglichen. Und das ging auch nicht von heute auf morgen. Das war mit dem Bundesumweltamt und sie mussten sich mit endlos vielen Behörden abstimmen. Das hat auch 2 Jahre gedauert, bis das alles irgendwie nachher in den Absprachen möglich wurde und in den rechtlichen Verfahren, die man dazu brauchte. Aber es hat dann eben jetzt ermöglicht, dass wir in der Hafen City eben 4.000 Wohnungen.
Ja, das ist super.
Und hat dann an vielen anderen Stellen, wie Sie ja wissen, in Hamburg auch Platz gegriffen und Wohnungsbauanstellen, ja, genau, ermöglicht, wo das vorher überhaupt gar nicht denkbar war.
Ja, also das ist genau dieses Thema. Sie haben ja früher, Sie in Ihrer Funktion als Oberbaudirektor, ich als damalige Projektkoordinatorin der internationalen Bauausstellung, also Sprung über die Elbe, da gab es ja auch eine bestimmte Governance-Struktur, die es ermöglicht hat, bestimmte Prozesse zu beschleunigen, bestimmte Verantwortung oder Entscheidungen zu treffen. Und man hat damals ja auch mehr Mut gehabt, Entscheidungen zu treffen und Prozesse zu beschleunigen, auch wenn es mal um unbequeme Entscheidungen geht. Mich fragt mich manchmal, ob uns der Mut eigentlich verloren gegangen ist.
Ja, also manchmal kann ich mich diesem Eindruck auch nicht erwehren. Das geht natürlich schon in Richtung der Führungskräfte in der Politik, in der Verwaltung und aber eben auch bei den Unternehmen. Das darf man immer nicht vergessen. Alles gehört da ein bisschen zusammen und wir brauchen da auch wieder wirklich mehr Mut und auch mehr Entscheidungsfreude. Es hat keinen Sinn, also ich habe ja nun auch viele Diskussionen und komplizierte Verfahren mitgemacht, Also hoch umstrittene Verfahren, will ich damit sagen, ob das jetzt das Messegelände war oder viele, viele andere Themen. Also da könnte ich jetzt, auch in Wilhelmsburg kennen Sie noch viele der Debatten, die wir da hatten. Ich bin eigentlich der Meinung, wir müssen klar sehen, die Bevölkerung oder viele Gremien wollen natürlich heute mitreden und müssen auch mitreden. Und das ist auch möglich. Das ist auch in kurzen Zeiten möglich. Nur auch die Bürger wollen am Ende der Reise Entscheidungen sehen. Das ewige Diskutieren und immer wieder von vorne und dieselben Themen und Verzögerungen, die machen die Welt nicht zufrieden und machen auch den Bürger nicht zufrieden. Und ich glaube und war immer der Meinung, der Bürger schätzt es mehr, wenn da mal eine Entscheidung fällt, selbst wenn die mal gegen einen ist, ist da mal eine Entscheidung gefallen und dann wird eben mal was so realisiert. Und häufig zeigt sich ja dann im Nachhinein, dass dann doch viele zufrieden sind. Und innerhalb der Verwaltung habe ich es immer als sehr gut empfunden, wenn es auch gewisse Zeitziele gab. Das will ich so bei der IBA mal in Erinnerung bringen, weil sie eben dann natürlich diese sehr komplexen Strukturen, die wir da haben, auch zwingen, Entscheidungen zu fällen, weil es einfach sonst nicht fertig wird und weil man das auch weiß. Und insoweit war ich immer ein Anhänger auch von gewissen Terminen. Das hat Stress erzeugt. Ich weiß das auch bei mir selber, aber auch bei anderen. Aber es hat eben dazu geführt, dass auch was auf den Boden kommt am Ende der Reise. Und das ist in Wilhelmsburg schon gelungen, obwohl da viele Maßnahmen auch umstritten waren. Und am Ende haben es, glaube ich, viele auch gutiert, dass dann eben mal so eine Gartenschau fertig wurde und auch mal irgendwie gebaut wurde. Und selbst wenn einem jetzt die BSU nicht gefallen hat oder einer Sager, sie sich nicht ursprünglich an den Bunker anschließen wollte mit der Energieversorgung. Also irgendwie haben wir da dann unter dem Druck der Zeit doch den einen oder anderen dazu bringen können, jetzt mal irgendwie zu sagen, wir müssen es jetzt mal entscheiden. Und dann wurde es auch entschieden und wurde gemacht. Und wir können doch heute froh sein, wenn ich an Wilhelmsburg denke, zum Beispiel jetzt gerade, weil es wieder ein aktuelles Thema ist mit der Energieversorgung, dass jetzt mit der Geothermie, die wir damals noch nicht umsetzen konnten, weil uns ein bisschen das Geld fehlte, aber im Grunde genommen im westlichen Wilhelmsburg, im Reiherstiegviertel, ein mehr oder weniger geschlossenes Nahwärmenetz entsteht. Und das ist in 20 Jahren dann entstanden. Und da sieht man schon, dann auch mal Entscheidungen zu erzwingen, obwohl es viele, viele Bedenken gibt, führt dann schon voran. Und ich glaube, heute sind alle im Rückblick froh, dass sie das damals in diese Richtung bewegt haben. Ja, und der Bunkerumbau in Wilhelmsburg war kein einfaches Unterfangen. Es war auch nicht ganz billig und wir mussten endlos viele Akteure da einbeziehen, um auch die Mittel zusammenzubekommen. Und ich bin heute heilfroh, dass das eben nicht mehr ein Makel für Wilhelmsburg ist, sondern dass das im Grunde genommen ein Aushängeschild ist heute, auf das alle in Wilhelmsburg stolz sein können.
Ja, das stimmt. Das sind sie, glaube ich, auch mittlerweile alle. Noch ein Wort zu der Bürgerbeteiligung. Das ist ja auch ein Kernthema der IBA Hamburg. Also wir machen viel Beteiligungsarbeit, viel Öffentlichkeitsarbeit und informieren die Bürger über unsere Entwicklung. Meistens sind sie aber dann doch nicht so ganz froh. Also die nehmen häufig die Veränderung, die wir mit unserer Arbeit immer verbunden ist, eher als Verlust als Gewinn wahr. Also wie kann das uns eigentlich gelingen, dass man, ja, nehmen wir mal Beispiel Oberbillwerder, das ist jetzt natürlich auch ein Maßstabssprung in der Quartiersentwicklung, dass man das nicht immer nur als Verlust begreift, sondern auch sieht, da entsteht neuer Wohnraum, die Straßen sehen anders aus, der Grünraumstruktur wird neu erfunden und es gibt ein Schwimmbad und so weiter. All das tritt so weit in den Hintergrund, dass es immer nur die Landwirtschaft, die da verschwindet, so im Fokus der Initiativen.
Ja, also was da solche Fragen anbetrifft, ist es natürlich auch erstmal ein Verlust. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Und deswegen bin ich jetzt, eine Veränderung wird immer mit Skepsis betrachtet. Wir sind da auch nicht mehr so in der Phase, dass wir so zuversichtlich sind, dass jede Änderung zu einer Besserung führt. Und da muss man die Menschen für gewinnen. Und natürlich muss man, auch wenn man über Oberbillwerder redet, über diese Notwendigkeit, dass Hamburg Wohnungen braucht in den nächsten Jahren, dass wir ein erhebliches Defizit haben, sprechen. Man muss aber auch es mit Visionen für eben, Sie hatten das ja eben schon charakterisiert, Frau de Boer, wie so ein Gebiet mal anders aussehen kann als das, was wir kennen oder noch ein bisschen besser sein. Und vor allen Dingen Antworten findet auf auch viele andere Fragen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die die Gesellschaft im Moment bewegen, wie den Klimawandel, die Mobilitätsfrage und anderes mehr. Klar, ich kenne das, das ist nicht so ganz einfach und man muss gute Arbeit machen. Die Überzeugung tritt ein mit der guten Arbeit. Aha. Wenn das in der Sache gut wird, dann werden die Menschen am Ende auch das gutieren. Und das haben wir auch dieser Erfahrung in Wilhelmsburg gemacht. Das war am Anfang mit viel Skepsis betrachtet worden und die Wilhelmsburger waren auch nicht froh, dass jetzt schon wieder eine neue Aktion stattfindet dort. Aber es war eben auch das Gefühl, es muss auch was geschehen, wenn es nicht noch schlimmer werden soll. Und jetzt in Oberbillwerder ist das sicherlich ein bisschen anders. Da steht jetzt im Moment diese Frage des Verlustes der freien Landschaft ein bisschen im Vordergrund. Aber ich glaube, am Ende der Reise, wenn man das mit Visionen, ich finde auch ganz wichtig, dass die HAW da hineingeht und anderes mehr verbunden wird und das auch gut gemacht wird und das auch zu einem Nutzen für die Bevölkerung vor Ort wird, wenn das Life Science-Thema, was sich da vielleicht auch generell anbietet, im etwas übergreifenden Sinne auch aufgegriffen wird, dort auch neue Arbeitsplätze in diesem Bereich entstehen und so weiter und so fort, dann kann man Menschen dafür auch gewinnen. Ich könnte auch über Altona reden in dem Zusammenhang. Das war hoch umstritten, die Frage, ob wir bauen wollen dort. Der ein oder andere wird sich noch entsinnen, das ganze Bahnhofsgelände. Ich glaube, das war ein guter Schritt. Ich bedauere sehr, dass das jetzt nicht schneller weitergegangen ist auf dem Holzenareal und auch der zweite Schritt. Und was die Menschen eigentlich verärgert, diese Bahnhofsentscheidungsverlagerung, war ja keine einfache Entscheidung für Hamburg. Und wir haben sie eigentlich auch nur deshalb dann zum Schluss akzeptiert, weil die Gefahr eher drohte, Altona Bahnhof gibt es gar nicht mehr. Denn die Bahn hatte damit ja gedroht über viele Jahre hinweg. Letztendlich ist aber jetzt das Ärgerliche, dass der Deep Strike nicht zustande kommt. Das ist eigentlich der Punkt, der die Menschen, glaube ich, dann früher oder später verärgert. Und Altona, obwohl es auch als Neubaugebiet sehr umstritten war oder viele andere Meinungen dazu existierten, heute sind alle froh, dass da mit 1300 neue Wohnungen entstanden sind. Viele Menschen dort leben. In dem Park kann man sich gut aufhalten. Die Schule ist jetzt gebaut. Der alte Güterbahnhof ist umgesetzt, die Mietverträge sind gesichert. Also es ist vieles dann und dann schafft man auch Akzeptanz. Mhm. Und natürlich muss man das neu erobern, ja. Aber es braucht eben auch Entscheidungen und das nur immer wieder zu diskutieren, soll man nicht, das führt nicht wirklich weiter. Bin ich ganz fest überzeugt.
Ja. Der Senat hat sich ja auch entschieden, Oberbillwerder zu entwickeln und weiter voranzutreiben. Das braucht, wie Sie gerade auch bei der Hafen City gesagt haben, braucht Geduld und man spricht bei solchen großen Quartieren ja auch über einen langen Zeitraum, den man durchhalten muss, um in diesem Zeitraum immer die Qualitäten vor Augen zu haben und zu kommunizieren. Das ist ja das, was bei einer Quartiersentwicklung immer vordringlich ist. Sie haben gerade schon so ein bisschen die Qualitäten von Oberbillwerder genannt. Also das sehe ich genauso, dass wir so viele gute Bausteine in dem Quartier haben, die das Oberbillwerder auch besonders machen mit der Uni, mit dem Life Science, mit dem Schwimmen, Active City. Das sind ja alles so kluge Ansätze, die wir da auch gut umsetzen können. Wir haben aber auch, da spricht irgendwie nicht häufig die Leute nicht so richtig drüber, die Fischbäckeräten. Das ist ja auch ein Quartier, was die IBA entwickelt, am Stadtrand Richtung Niedersachsen gelegen, mit immerhin 2400 Wohnungen. Und das Besondere an diesem Ort ist aber, dass wir direkt angrenzen und das auch von der Infrastruktur her mitentwickeln, ein 10 Hektar großes Gewerbegebiet haben. Und das ist aus meiner Sicht eben eine richtige Chance, Wohnen und richtiges Arbeiten sozusagen einmal neu zu denken und zu mischen. Also das ist ja auch ein dickes Brett, was man immer wieder bohren muss. Also ich rede auch, das ist ein Gewerbegebiet, da können richtige Betriebe hin und nicht nur eine Kaffeerösterei im Erdgeschoss, sondern richtig Arbeitsstrukturen, neue Arbeitsstrukturen, was jetzt auch Thema der IBA Stuttgart ja eigentlich ist mit dem produktiven Quartier. Die Chance haben wir da auch. Was kann aus Ihrer Erfahrung heraus dieses besondere Angebot eigentlich zu einem Erfolgsprojekt werden lassen?
Also das ist sicherlich auch ein sehr schwerer Angang und zwar deshalb, weil wir im Wohnungsbau, glaube ich, mittlerweile auch viele gute Projekte haben und wenn ich in die Zukunft gucke, sicherlich auch noch viele andere gute, die dazukommen werden oder noch bessere. Im gewerblichen Bereich sind wir da noch nicht so gut aufgestellt, das muss man sagen, auch die Unternehmen noch nicht, auch unsere Wirtschaftsförderung und vieles andere noch nicht. Und Fischbäckeräten, wenn das zu einem Erfolg oder was Besonderem werden soll, dann muss man das, glaube ich, sehr vom Gewerbe her denken. Und wir brauchen Unternehmer dort und wir brauchen auch vor allen Dingen Verbände aus der Wirtschaft dort, von der aus man das denken muss, wie kann eigentlich neues Gewerbe in der Stadt sich darstellen. Und da sind die Vorbehalte sehr groß, da ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten und man kann es auch am Huckeberg-Bahnhof und anderen Stellen in Hamburg sehen, das sind keine so ganz leichten Angänge, auch dort haben wir ja das Ziel, das Gewerbe mitten in der Stadt oder zumindest in sehr zentraler Lage neu und man sieht, das geht, wird nun auch schon 10 Jahre diskutiert und viel gebaut ist da noch nicht. Und das hat etwas damit zu tun, auch mit der Bewusstseinslage in der Wirtschaft und die müssen wir verändern. Deswegen ist es extrem wichtig, hier mit den Verbänden nochmal eine etwas offensivere Strategie zu fahren über diese Frage, wie kann eigentlich ein Quartier, das eben nicht nur aus Wellblechhallen besteht, trotzdem einen gewerblichen Erfolg denken. Ich glaube, Fischbäckerräten muss man wirklich von dieser Seite aus denken und man muss Unternehmer suchen. Und da gibt es auch eine neue Generation, eine jüngere Generation, die über diese Fragen, die uns sonst beschäftigen, ob das das Klima ist und wie sie produzieren und vieles andere, auch mit einer anderen Haltung herangehen, als das vielleicht die Väter und Urgroßväter getan haben. Und auf die müssen wir da ein bisschen setzen. Und es gab da auch in der Vergangenheit immer positive Einzelbeispiele. Ich will nur entsinnen, dass wir auch eine lange und relativ erfolgreiche Geschichte haben in Hamburg über die Frage Umnutzung alter Gewerbeareale, wo es Unternehmer gegeben hat, die solche Flächen teilweise auch in der Peripherie wie in Langenhorn oder so aufgekauft haben und dann umgenutzt haben und sehr erfolgreich mit sehr interessanten Betrieben umgenutzt haben. Das ist natürlich noch nicht der Neubau, aber ich denke da auch so an andere Gegenden, wenn ich zum Beispiel Vorarlberg, was ja architektonisch immer unter ganz anderen Gesichtspunkten diskutiert wird, aber das Erstaunliche, warum diese Gegend, auch die Dörfer und kleinen Gemeinden, die da sind, sind wirklich teilweise sehr kleine Dörfer, selbst mit großen europäischen und international höchst erfolgreichen Unternehmen, dass nun Kaufmann ist, die bei uns auch dann den Holzbau da in Wilhelmsburg realisiert haben. Das sind Riesenfabrikareale, wenn Sie da mal hinkommen. Und die sind in eine hochsensible Landschaft mit großer Qualität eingefügt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ein bisschen zu fördern, wie auch so ein Gebiet, das ist nämlich dann auch nebendran wird gewohnt, also unmittelbar nebendran. Man muss über solche Beispiele reden. Das kann, glaube ich, wirklich Mut machen, wie auch ein Zusammengehen von Wohnen mit wirklicher Produktion funktionieren kann und wie auch ein Bild entstehen kann von Stadt. Ich kann das jetzt noch ergänzen um das Grünthema und vieles andere der Einbindung, aber in wirklich sensibler Landschaft ein sehr positives neues Bild, in dem man sich gerne aufhält, obwohl dort Betriebe in der Nachbarschaft sind und zwar nicht kleine, sondern große Betriebe. Also ich finde, es gibt so eine doch eine Reihe von Einzelbeispielen, an denen man sich ein bisschen orientieren kann und dafür muss man Leute gewinnen.
Okay, das ist jetzt wirklich ein neuer Hinweis, ein neuer Ansatz, weil wir denken immer andersrum. Wir denken immer erst vom Wohnquartier und wie man das am besten mit dem Gewerbe zusammenfügen kann auf eine innovative Art und Weise. Also das ist ein interessanter Hinweis, dass man mal mit dem Gewerbe anfängt.
Ja, also bei den Fischbäckerräten würde ich das unbedingt empfehlen.
Ach, und herrlich.
Das wäre auch tatsächlich musterhaft und das machen wir auch wirklich noch viel zu wenig. Aber da braucht es einen anderen Zusammenschluss und auch nochmal eine andere Kraft, um das, glaube ich, wirklich zu etablieren. Aber da würde ich mich ranmachen.
Wir haben in unseren früheren Podcast-Folgen immer auch das Thema Zukunftsfähigkeit in der Stadtplanung diskutiert und da hat jeder aus seiner eigenen Perspektive die Merkmale einer zukunftsfähigen Stadtplanung beschrieben und genannt. Welche Instrumente braucht es Ihrer Meinung nach, um Städte denn zukunftsfähig und lebenswert zu halten?
Inhaltlich haben wir das ja schon ein bisschen angesprochen, was da an Themen dasteht. Ich glaube, was mindestens ebenso wichtig ist, ist natürlich die instrumentelle Seite. Da ist Hamburg eigentlich auch nicht so schlecht aufgestellt, weil wir es doch in den letzten 20 Jahren geschafft haben, mindestens mal zwei große Stadtentwicklungsgesellschaften aufzustellen oder zu etablieren. IBA gehört dazu, die IBA GmbH, aber auch mit der Hafen City GmbH einen Entwickler haben und das war auch ein Bewusstseinswandel in der Verwaltung, der damit einherging. Ich bin einfach der Meinung, wir müssen ein bisschen klar uns machen, dass wir für diese Entwicklung, wenn wir die also auf der methodischen Seite verbessern wollen und schneller werden und effizienter werden wollen, nicht den Glauben haben dürfen, in der Verwaltung können wir das alles. Wir sind in bestimmten Fragen gut qualifiziert, aber in anderen eben auch nicht. Und da muss man sich auch mal dazu bekennen, dass man da nicht so fit ist. Ich bin zum Beispiel kein guter Immobilienentwickler. Ich bin ein Denker über die Stadt und in welche Richtung das gehen muss. Aber ich suche mir dann diese Instrumente und da gehören zum Beispiel solche Gesellschaften mit dazu. Es gehört mit dazu, was ich ganz wichtig finde, auch auf der methodischen Umsetzungsseite, sich zeitliche Ziele zu setzen. Ich glaube, dass dieses viele Zerreden auch oftmals etwas damit zu tun hat, dass man so denkt immer, man hat beliebig Zeit. Es stehen aber in Wahrheit extrem große Aufgaben vor uns. Und wir merken es jetzt alle wirtschaftlich, ein neuer Aufschwung kommt nicht von alleine. Und wir werden alle noch, nur mal zur Wohnungsbaudiskussion zurückgekommen haben, in wenigen Jahren wieder erleben, dass wir eine deutliche Stadt-Umland-Wanderung wieder haben und uns überlegen müssen, das ist auch nochmal zu dem Sinn von Oberbillwerder, das wird wieder kommen, das ist im Moment noch nicht die große Diskussion, aber die Zahlen zeigen das jetzt schon ganz deutlich in Hamburg. Wir haben eine deutliche Stadt-Umland-Wanderung wieder, wie wir das 2000 auch schon mal hatten. Und das Thema wird einfach sein, wollen wir jetzt das ganze Umland zersiedeln oder müssen wir in Hamburg nicht auch unseren Beitrag leisten? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch oder vertrete da auch Oberbillwerder mit, weil das immer noch in vielen anderen Richtungen im Vergleich zu anderen Flächen, die dort in Anspruch genommen werden, sicherlich für die Natur noch sehr viel verträglicher ist. Und wir leben hier in einem Großraum und die Klimafrage, die löst sich jetzt nicht in Hamburg allein, sondern da müssen wir in etwas größeren Rahmen denken. Also das nur so als kleiner Ausflug dazu. Also das meine ich zeitliche Ziele, methodisch aber auch. Und dann gehört natürlich mit dazu. Das muss man auch deutlich sagen. Und diese Herausforderung stellt sich, wir hatten es kurz gestreift, das Thema, wir müssen unsere gesamten rechtlichen und Vorschriften auch vernünftig interpretieren. Und da, wo wir ernsthafte Hindernisse haben, viele Entwicklungen im Moment verkomplizieren, unmöglich machen und anderes mehr, müssen wir auch Bereitschaft in der Politik haben, diese Gesetze zu ändern. Ich will jetzt auch nur so ein paar, weil es gerade aktuell ist, kleine Beispiele nennen. Sie wissen, dass wir eine große Initiative in Hamburg gestartet hatten mit der Neuordnung des Baurechtes, die eben Mischung dann auch wieder leichter ermöglicht und vieles andere mehr. Da ist wenig rausgekommen, immerhin ein bisschen was mit dem MU-Gebiet, hat etwas geholfen, aber es sind viele andere Fragen offen. Zum Beispiel die Verkehrslärmfrage ist nach wie vor ungelöst. Das ist eine, also dass wir den Gewerbeverkehrslärm anders behandeln in Deutschland als den Straßenverkehrslärm ist ein riesiges Problem für das Gewerbe. Und wer wirtschaftliche Entwicklung will, muss sich dafür das Gewerbe einsetzen und deswegen auch für eine Änderung des BIMSCH einsetzen, dass da eine Angleichung endlich erfolgt, dass der normale Verkehr genauso behandelt wird. Aber ich könnte auch viele kleine Dinge, wir haben es jetzt gerade im Bundesrat gehabt, da spielte Hamburg leider oder spielte da auch keine sehr fortgeschrittene Rolle, was ich sehr bedauert habe, das Tempo-30-Thema. Man muss sich klar machen, 1093 Städte und Gemeinden mit 40 Millionen Einwohnern, die die repräsentiert haben, haben sich für eine Tempo-30-Zone mit diesen vielen Diskussionen um Schulen und Sicherheit und so weiter und so fort eingesetzt. Und dann hatte sich sogar das Bundesministerium entschlossen, das durchzusetzen und jetzt endlich den Kommunen mal Freiheit zu geben in der Frage, wo sie Tempo-30-Zonen eigentlich einrichten wollen. Und dann verhindert der Bundesrat das, wie im letzten November geschehen. Jetzt hat er gerade in der vergangenen Woche, allerdings in einer auch sehr abgespeckten Form, dem zugestimmt. Und da ist mir natürlich total klar, dahinter stehen Landesministerien, da sitzen Menschen, Beamte, wie ich auch einer war, die da um ihre Kompetenzen und Zuständigkeiten fürchten. So simpel sind die Dinge. Und wir machen völlig verrückte Sachen und uns Schwierigkeiten ohne Ende, die übrigens auch hohe Kosten verursachen in der Umsetzung. Und sowas könnten wir sehr einfach ändern, sehr einfach ändern und würden viele Probleme bis hin zu gerade zum Klimaschutz und so weiter auf ganz simplem Wege, aber auch zu mehr Sicherheit, zu mehr Lebensqualität in den Städten, in den Wohnquartieren kommen, wenn wir endlich mal selber die Kompetenz hätten, darüber zu entscheiden, ob wir jetzt eigentlich Tempo 50 oder Tempo 30 haben wollen. Und Sie wissen, auch für den Fahrradverkehr ist das ganz entscheidend. Ein Fahrradfahrer fährt so 20 Kilometer und die Sicherheit nimmt dramatisch zu. Die Unfallzahlen gehen dramatisch zurück, wenn wir das endlich mal zurückschrauben von 50 auf 30. Das sind jetzt nur so ein paar wenige Beispiele, aber ich halte das schon für wichtig, dass wir uns nicht in diese kommende Zeit, in die wir hineinkommen, weiter oder Schwierigkeiten auflasten weiterhin, die eigentlich Themen sind, die aus den 50er und 60er Jahren stammen und die sich mittlerweile völlig in der Sache überholt haben. Und daran klammern wir uns, da klammern sich Beamte dran, da klammern sich manche Politiker dran und ich frage mich immer, warum eigentlich diese zusätzlichen Schwierigkeiten? Und ich will das auch mal zum Finanziellen sagen, ich meine, ich nehme schon wahr, dass Kriege da geführt werden, dass wir viel Geld da jetzt im Moment ausgeben und das in den nächsten Jahren auch noch müssen und hoffe sehr, dass sich das irgendwie alles mal beruhigt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das alles beruhigt, ist nicht so groß. Und das wird zu Veränderungen im Bundeshaushalt führen, an denen wir wahrscheinlich alle nicht vorbeikommen und wird uns auch alle als Planer deswegen bei der Stadtentwicklung ein bisschen dazu zwingen, auch mal über die Frage kostengünstigerer Maßnahmen nachzudenken. Wenn wir wirklich in der Sache, Sie hatten das angesprochen, warum kommen wir nicht weiter, vorankommen wollen in den Zeitschienen, die uns jetzt bis 2050 noch bleiben. Ja, und ich habe mich immer gefragt, deswegen hatte ich vorhin auch die Fahrradstraße erwähnt, die war an der Alster auch total umstritten zu Beginn, der eine oder andere wird sich entsinnen. Aber jetzt ist das total akzeptiert und hat zu einer großen Qualität beigetragen. Und ich finde es auch deshalb so wichtig, weil es eben nicht immer so mit dieser Frage Fahrrad gegen Auto oder so weiter, sondern beide können dann auch fahren. Der eine muss halt nur ein bisschen langsamer fahren und ein bisschen aufpassen. aber alle sind jetzt glücklich und zufrieden. Ja, ist doch okay. Gut. Ja. Und warum können wir das nicht in allen Wohngebieten machen? Kann man sich doch mal fragen. Wir hätten eine Menge von tollen Fahrradwegen. Ja, wir müssen ja nicht nur über die Hauptverkehrsstraßen und Velorouten reden. Und das Ganze kostet eigentlich wenig Geld. Wir müssen da mal ein bisschen so Schildchen aufmalen oder ein bisschen Farbe aufs Pflaster bringen. Aber das ist alles sehr kostengünstig im Vergleich zum großen Umbau von Straßen oder Kreuzungspunkten. Ja,
ja, verstehe, was Sie meinen. Ja, das ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema. Ich könnte da noch unendlich weiter mit Ihnen drüber diskutieren, weil mich das natürlich auch fachlich super interessiert. Aber wir sind am Ende unserer Sendung, hätte ich beinahe gesagt. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie, und zwar, Sie können sich jetzt ja quasi aussuchen, womit Sie sich beschäftigen. Was, wenn Sie so dieses große Thema der Stadtentwicklung sich anschauen, was interessiert Sie eigentlich am meisten thematisch? Sie müssen ja jetzt nicht mal jedes Thema diskutieren, sondern haben bestimmt ein Thema, was Sie spannend finden.
Was mich am meisten im Moment beschäftigt eigentlich, ist die Frage, dass ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass wir durch die Klima-Energie-Diskussionen, aber auch durch die Diskussion um die Mobilität und auch durch die Diskussion um den sozialen Wohnungsbau, den bezahlbaren, aber auch den Wohnungsbau generell, also auch den teuren, den ich ja auch für notwendig halte für bestimmte Gruppen und auch für eine gewisse Mischung in der Stadt, dass die sehr sektoral und wieder separat geführt werden und auch die Aktionsprogramme der Bundesregierung, der Länder sehr sektoral orientiert sind. Das ist aus einer stadtplanerischen Perspektive eine Totalkatastrophe und wird auch nicht zum Erfolg führen, weil wir diese Dinge zusammenbringen müssen. Und da will ich den Schlüsselbegriff des Quartieres mal wieder in den Vordergrund bringen, weil eigentlich nur der Städtebau in der Lage ist, diese verschiedenen Dinge auch sinnfällig in einen Kontext zu bringen. Es macht keinen Sinn, nur über Energie- und Wärmepumpen und solche Dinge nachzudenken. Es macht genauso wenig Sinn, nur über Verkehr nachzudenken, sondern die Quartiere müssen in ihrem Gesamtkonzept klimafreundlich, aber auch verkehrsgerecht, will sagen, also vor allen Dingen umweltfreundlich aufgestellt werden, was die Verkehrsmittel und den Model Split anbetrifft und vieles andere mehr. Und das muss sich verbinden mit einer Mischung in der Stadt. Verschiedene Funktionen hatten wir angesprochen, aber auch eben mit bezahlbarem Wohnraum. Und diese Dinge zusammenzudenken geht nur auf der städtebaulichen Ebene. Und deswegen beschäftigt mich im Moment sehr stark, wie wir das wieder ein bisschen zusammenführen, diese sehr vielen, auch gut gemeinten sektoralen Programme, die aber im Zusammenwirken nicht den Effekt haben können, den man eigentlich braucht, wenn man es sehr ernst nimmt mit dieser Frage, was müssen wir eigentlich bis 2050 erreichen? Und da finde ich, haben die Städtebau und die Stadtplanung einen ganz großen Auftrag, das wieder zusammenzubringen und diese sektoralen Ansätze zu versuchen, zu durchbrechen.
Ja.
Das ist also mein Hauptthema, was ich im Moment an vielen Stellen
beschäftigt. Ist auch mein Hauptthema
beschäftigt.
In der Quartiersentwicklung. Also in diesem Sinne, Herr Walter, danke ich Ihnen sehr für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht trifft man sich ja doch nochmal auf der einen oder anderen Fachveranstaltung wieder.
Ganz sicherlich.
Herzlichen Dank.
Nicht zu danken, einen schönen Tag wünsche ich noch.
Danke. Bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Social Media oder auf unserer Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.